Hallo und herzlich willkommen zum Elon Time Podcast. Dies ist Episode Nummer 39. Wir nehmen auf am Donnerstag, den 4. Februar 2021. Wir haben jetzt gerade 20 vor 9 am Abend. An den Mikrofonen begrüßen euch wie in jeder Woche Silas Borowi aus Gelsenkirchen und
Albrecht Köhler aus Grünheide. Schönen guten Abend.
Ja, wunderbar, da sind wir wieder. Liebe Hörerinnen und Hörer, seid willkommen geheißen in dieser neuen Episode. Wir haben wir hatten so durchgescrollt durch unser Twitter-Feed, um mal wieder zu sammeln, was diese Woche passiert ist, und hatten gedacht, och, diese Woche war ja nur 1, 2, 3, 4. Eben, wir konnten so an einer Hand abzählen, was passiert ist, aber oh Mann, die Sachen, die passiert sind, das sind ganz schöne Brocken.
Ja, da richtig, haben wir dann auch erst im Nachhinein noch ein paar Dinge festgestellt, die wir so noch nicht auf dem Schirm hatten, müssen wir auch ehrlicherweise sagen, weil wir doch zeitlich recht eingespannt waren. Aber ja, die wichtigsten Dinge, die werden wir hier auf jeden Fall abklappern.
Jawohl, ganz vorne im Pad haben wir jetzt Tesla stehen, und damit offenbart sich im Grunde auch so schon unser unser größter Fehler in Anführungsstrichen oder unsere größte Schwäche vielleicht in dieser Episode. Wir haben nämlich, nachdem wir gerade die ganzen Raumfahrtthemen abklabastert hatten und dann oben in unserem Feed angekommen waren, festgestellt, oh verdammt, wir haben im Pad total die neuen Modelle und den Earnings Call vergessen. Wie gehen wir damit um?
Ja, wir werden da eine kleine Sondersendung dazu machen. Das war ja dann doch ein bisschen, man kann ja etwas umfangreicher auch darüber sprechen, was jetzt etwas den Rahmen hier sprengen würde, glaube ich. Und das ist vielleicht auch nicht verkehrt, wenn wir dem dann doch noch etwas mehr Zeit widmen, dem Thema.
Genau, wir haben gerade mal unsere Kalender gewälzt, haben vorher einmal kurz Agreement irgendwie gehabt, dass das jetzt nichts ist, veraltet in gewisser Weise. Also die neuen Modelle wird es auch noch in 2, 3 Wochen geben, und auch dann wird es noch aktuell sein, und der Earnings Call wird auch bis dahin noch aktuell sein. Insofern in der kommenden Woche werden wir eine Bonus-Episode veröffentlichen, die wir noch in der Pipeline haben, und aufnehmen bezüglich der neuen Modelle und des Earnings Calls dann erst am 17. Wenn ihr also exklusiv für die neuen Tesla-Modelle unsere Meinung dazu oder unsere Meinung zu den, zu den Verkaufszahlen gekommen seid, dann müssen wir euch auf diese Aufnahme vertrösten. Nichtsdestotrotz gab es natürlich auch spannende Sachen in der letzten Woche zu Tesla, denen wir uns gewahr waren.
Genau, und da würde ich gleich mal einsteigen. Das ist ja schon irgendwann mal angekündigt worden, ich glaube in der letzten Woche, dass Sandy Munro, derjenige, der die Tesla-Fahrzeuge in der Vergangenheit mal auseinandergenommen hat und die Qualität gecheckt hat, sich mit Elon Musk getroffen hat. Ich weiß gar nicht genau, wann das war, gestern oder vorgestern, und bestimmt Punkte mal angegangen ist und ihn gefragt hat und da eine ganz interessante, fast stündige Diskussion bei rumgekommen ist. Ganz habe ich mir das Video noch nicht angeschaut, aber ein paar Berichte dazu mir durchgelesen, und da sind auf die Qualitätsunterschiede ist drauf eingegangen worden, und da hat Elon Musk auch klar gesagt, dass die Qualitätseinbußen hatten auch während des Produktionsstarts. Und dass somit eigentlich der schwerste Punkt ist, an Massenproduktion das ordentlich zum Laufen zu bekommen. Und das wird uns hier in Grünheide dann auch so erwarten, man wird ja aus der Tatsache gelernt haben, und man wird das dann hier langsam angehen, nehme ich an, und die Produktion dann langsam anfahren. Ja. Und das hat er in der Vergangenheit auch schon mitgeteilt, dass man da keine allzu hohen Erwartungen haben soll, dass er jetzt gleich irgendwie Ende des Jahres 300.000 Fahrzeuge aus der Halle rauskommen, sondern dass das wirklich langsam anrollen wird, einfach damit die Qualität von vornherein auch ganz gut ist.
Ja, jetzt ergibt das auch insofern Sinn. Ich blätter ja dann zwischendurch doch mal auch durch Golem und Heise durch. Also Das sind so die häufigeren Kandidaten bei mir in der History. Und Elon Musk ist wieder in der Production Hell, wurde getitelt. Und ich vermute mal ganz stark, dass das sich dann auch auf dieses Interview oder auf dieses Gespräch bezieht. Das ist ja im Grunde das, was du gerade sagtest, dass hier nochmal irgendwie festgestellt wurde, dass auch ja der Produktionseinlauf eines neuen Modells immer mit Qualitätsmängeln verbunden ist.
Ja.
Ich fand in dem Zusammenhang mal ganz schön einen Tweet, den ich vor ewigen Zeiten, beziehungsweise es war kein Tweet, es war tatsächlich ein Forumsbeitrag im Going Electric Forum, wo ich auch zwischenzeitlich unterwegs bin, wo einfach mal ein paar ältere Semester darüber ins Schwelgen gekommen sind, wie denn die Qualität so war, als Audi so die ersten A4-Modelle vom Band hat laufen lassen. Mhm. Und dass man gewissermaßen auch da die Production Hell gut an der Fertigungsqualität sehen konnte. Also damals war auch nicht alles perfekt.
Ja. Naja, kann man sich auch gut vorstellen, ne? Wenn man sich mal überlegt, wie viele Maschinen da halt auch eingerichtet werden müssen und ja, feinjustiert werden müssen, das ist schon nicht ohne. Das ist natürlich nichts, was von vornherein sofort super funktioniert. Das ja, braucht eine Weile, bis das ordentlich eingegroovt ist, das ganze Robotersystem da.
Genau, und wenn es jetzt halt eben nicht die Maschine ist, die die Maschine baut, so wie es irgendwie bei Tesla halt als Fernziel angestrebt wird, sondern wenn es tatsächlich einfach Mitarbeiter sind, die da am Band schrauben, auch dann kommt es natürlich auf die Fertigungspräzision, auf die Toleranzen an, die eingehalten werden bei den Einzelteilen. Ne? Also wenn die Motorhaube ein bisschen nach links und rechts verzogen ist und der Kotflügel dann auch ein paar Millimeter zu groß, dann kriegt man schnell irgendwie unschöne Spaltmaße und das sind also auch die einzelnen Fertigungsschritte natürlich maßgeblich involviert. Im Grunde kommen wir von hier dann ganz natürlich, so wie du das gerade auch schon andeutetest, in Richtung Giga Berlin. Gibt es vielleicht da Neues, weil Production Hell ist da ja bisher noch nicht.
Richtig, genau. Auch wenn jetzt schon angekündigt wurde, dass da einige Tonnen Industrieanlagen produziert werden und bald auf dem Weg dorthin sind, gibt es dann natürlich auch ein paar andere Informationen, die da zusammengekommen sind. Wir hatten das beim letzten Mal schon angesprochen, dass auf EU-Ebene eine Förderung auch ansteht, dass Tesla zu den 42 Unternehmen gehört, die auch eine Förderung kriegen werden. Die 2,3 Milliarden Topf, der da zur Verfügung steht, wird an die 42 Unternehmen ausgeschüttet in unterschiedlichen Sparten. Und jetzt ist auch der Bund und das Land im Zuge, jetzt nachdem das veröffentlicht wurde, haben sie auch mitgeteilt, dass dort auch Milliardenförderungen bereitstehen werden für Tesla und die Batteriefertigung. Und vor allem Forschung und Entwicklung sind die größten Punkte, die dann dort auch Geld erhalten werden.
Das heißt, Bund und in eurem Fall dann ja Land Brandenburg ist jetzt nicht so, dass die aus dem Topf der EU zehren, sondern die füllen gewissermaßen den Topf für brandenburgische Unternehmen weiter auf.
Genau.
Okay. Richtig.
Das ist auch von Anfang an so gesagt worden, dass man sich mit der Förderung noch zurückhalten wird, man erstmal noch ein Ergebnis der EU abwarten möchte, beziehungsweise da müssen dann auch Anträge gestellt werden und so. Das ist jetzt aber von der EU sozusagen genehmigt und somit können Bund und Land dann auch nachziehen.
Ja, sehr cool. Das heißt, da bin ich mal gespannt. Jetzt ist das aber erst rausgekommen, dass es diese Subvention geben wird. Es ist noch nicht so fortgeschritten wie mit den EU-Forderungen, dass da schon Zuschläge erteilt wurden?
Das kann ich dir jetzt nicht so genau sagen, inwiefern da auch und wie hoch die Zuschläge sind, die sie da bekommen werden. Ob das vielleicht auch davon abhängt, ob die dann in Grünheide produzieren werden oder nicht, das weiß ich gar nicht.
Achso, aber es ist schon so, genau, ich habe jetzt gerade mal kurz reingeklickt, 10 Milliarden Euro für 12 verschiedene Unternehmen. Also es ist schon so, dass die Unternehmen schon ihren Zuschlag jeweils bekommen haben.
Nur, dass wir es noch nicht wissen.
In welcher Höhe und so, ne?
In welcher Höhe.
Ja. Okay. Genau,
da müssen wir uns nochmal vor Augen führen. Es gibt dann noch keinen Antrag für die Batteriefabrik.
Ja.
Das Einzige, was wir jetzt haben, ist ein Bauantrag für eine Lagerhalle. Aber da munkeln halt viele, dass das vielleicht auch der Grundstein für die Batteriefabrik sein kann. Wobei wir da, die da am Gelände sind, da so ein bisschen skeptisch sind, weil die Fläche eigentlich dafür nicht ganz ausreicht, sondern dass es einfach für eine Halle sein wird, um dort Materialien halt abzulagern, überdacht. Und dass die Batteriefabrik dann vielleicht doch auch an eine andere Stelle kommt. In dem allerersten Genehmigungsdokumenten war zu sehen, dass die Fabrik, die Batteriefabrik in den Nordosten kommt.
Ja.
Das müssen wir mal abwarten. Und das ist aber wahrscheinlich ein wichtiger Schritt jetzt auch gewesen, dass Elon Musk jetzt weiß, okay, eine Förderung vom Land, Bund und der EU stehen an. Und somit ist er da wahrscheinlich noch gewillter, da auch das umzusetzen, was er umsetzen will.
Ja, in dem Kontext, da hatten wir ja schon während der letzten Episode kurz drüber gesprochen, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Kinder, verbrennt euch nicht an Tesla-News. Also da ist noch keine Fabrik in Bau und da ist auch noch keine Lagerhalle oder kein Lagerplatz umgewidmet worden zum Bauland für Batteriefabrik. Bisher wissen wir nur, dass wir diesbezüglich noch nichts wissen und dürfen aber gespannt sein, wie es da dann vonstatten gehen wird.
Genau. Ja, ansonsten, so viel ist da jetzt zumindest sichtbar nicht passiert. Klar, der Wald ist da gerodet worden und die ganzen Stummen sind da gezogen worden. Aber an der Halle selber kann man jetzt keine großen Veränderungen erkennen, außer jetzt vielleicht an der Gießerei. Da wird jetzt das Dach aufgetragen und die Wände auch, das Gesamtgebäude wird auch komplett eingewandet sein, sage ich mal, außer an der Gießerei, und viel mehr ist jetzt auch nicht zu sehen. Temporäre Autobahnab- und Auffahrt wird da jetzt hergerichtet, die Baustelle ist da jetzt auch eingerichtet, sodass man an der Autobahn da auch langsamer fahren muss, aber das ist nichts groß Erwähnenswertes eigentlich.
Ja, und ihr erwartet, das war glaube ich auch jetzt noch vergangene Woche, fällt mir gerade ein Sattelzug voll Gerät.
Ja, genau. Also du meinst jetzt die ganzen, also mehrere Tonnen an elektronischen Anlagen.
Genau, richtig.
Ja, die sollen dann im März, April so eintreffen, richtig.
Genau, also, habe ich gerade Sattelzug, ich wollte Konvoi sagen.
Ah ja, ein Sattelzug wäre zu wenig.
Das wäre zu wenig, ja.
Aber das sind mehrere hundert Tonnen, also das ist verdammt viel. Es wird gemunkelt, dass ein sehr großer Anteil dann in China irgendwo produziert wird gerade. Aber es wird sicherlich aus der Europäischen Union auch überall irgendwelche Anlagen, Prozesstechniken hier hergekarrt werden in nächster Zeit. Das wird nochmal spannend.
Genau.
Die Antriebsfertigung, die große Halle, die ist ja komplett leer. Da ist nichts drin zu sehen, außer dass der Boden fertig ist. Das ist auch schon eine ganze Weile so. Da hatte Tobias Lind mal mit einer Drohne reingefilmt.
Reingelunzt,
genau. Da hatten wir eigentlich erwartet, dass da auch schon ein bisschen mehr passiert, aber nichts zu sehen. Aber wahrscheinlich wird die Halle die Halle sein, die als erstes dann auch bestückt wird.
Ja, cool, schön. Dann meinetwegen kommen wir zum nächsten Thema.
Raumfahrt.
Wir kommen zur Raumfahrt, genau. Und wir haben gerade schon den 17.02. als Datum genannt und da sagtest du schon ganz aufgeregt, Mars Ahoi, am 18. ist es soweit.
Ja, richtig. Perseverance wird den Marsboden hoffentlich berühren, in ganzen Stücken.
Ja,
und ich habe das ja beim letzten Mal schon gesagt, dass ich da ziemlich aufgeregt bin und da mich schon sehr drauf freue.
Ja.
Und ich eigentlich mal gucken wollte, habe ich da frei? Ja, ich muss frei haben an dem Tag. Ich habe mir das nicht eingetragen, aber am 18., ja, da habe ich Spätdienst. Aber ich habe schon geguckt, die werden dann so spät am Abend landen, das könnte passen.
Das Besondere, das vielleicht kurz als Abriss, ich denke, wir werden nochmal genauer darauf eingehen, wenn es dann soweit gewesen ist, könnte man ja gewissermaßen sagen, ist ja das System, mit dem eben dieser Mars Rover auf der Marsoberfläche abgesetzt wird. Da gibt es ja diesen sogenannten Sky Crane. Also erstmal tritt ja diese Kapsel, wo der Rover und das ganze Geraffel drin ist, in die Marsatmosphäre ein und verlangsamt auf den ersten paar tausend Kilometern erstmal so, wie es in der Erdatmosphäre mit den Dragon-Kapseln ist, also mit einem Hitzeschild. Irgendwann, wenn es dann so langsam ist, dass der Luftwiderstand deutlich geringer ist oder deutlich akzeptabler ist, wir haben ja nur etwa 1% der vergleichbaren Erdatmosphäre auf dem Mars, also sehr dünne Luft. Das heißt, man kommt auch bei hohen Geschwindigkeiten irgendwann dahin, dass der Luftwiderstand geringer wird, dann schmeißt man den Hitzeschild ab und dann schmeißt man einen Fallschirm. Und jetzt wird man ja denken, meine Güte, man könnte auch mit dem Fallschirm einfach so lange verlangsamen, bis man dann ganz sanft auf der Erde aufsetzt, wie wir das ja jetzt auch schon häufiger, wie gesagt, bei Apollo, bei Dragon, bei Nero Shepard gesehen haben von Blue Origin. Aber das Problem ist, die Marsatmosphäre ist so dünn, dass es keinen Fallschirm gibt, der so groß wäre, dass es erreichen würde, um ein Raumfahrzeug diesen Gewichts, also es ist ja ungefähr so groß wie so ein Smart, diesen Vergleich fand ich immer sehr gut, und auch ungefähr so genauso schwer. Und das eben mit einem Fallschirm zu verlangsamen, das ist in der Marsatmosphäre nicht möglich. Und deshalb, wenn dann der Fallschirm nicht mehr reicht, dann plöppt unten der Rover mit mit einem Gehänge mit Raketentriebwerken. Wie beschreibt man das? Meine Güte, das ist im Grunde so eine schwebende Plattform, da sind Raketentriebwerke dran und diese fliegt dann runter auf den Boden und damit nicht zu viel Staub aufgewirbelt wird, lässt sie dann von einem Drahtseil den Rover auf den Boden. Also ein irre kompliziertes System, damals schon. Scott Manley hatte da nochmal auch ein kurzes Video zu, war das jetzt kürzlich sogar, wo er sagte, damals hätte man wahrscheinlich, oder heutzutage würde man sagen, das ist ein bisschen Kerbel, ne? Also von wegen Kerbal Space Program, aber das gab es damals noch gar nicht, beziehungsweise war nur ein Jahr raus, als die erste Landung stattgefunden hat. Insofern, derjenige, der sich das ausgedacht hat, da werden die leitenden Ingenieure erstmal große Augen gemacht haben, als er das vorgeschlagen hat. Mhm. Aber dazu auf jeden Fall mehr, wenn es dann soweit ist.
Ja. Ganz interessant ist ja dann auch noch, ich weiß nicht, ob wir das auch schon mal erwähnt hatten, dass Tianwen 1 ja auch sich auf den Weg zum Mars gemacht hat und in den Marsorbit jetzt auch im Februar eintreten wird, aber dann auch erst im Mai 2021 den Rover landen wird. Die wollen ja dann auch auf dem Mars umherjuckeln mit ihrem Mars-Rover.
Bin gespannt. Das sind ja dann jetzt noch 4-5 Jahre, die er braucht, ne? Hast du nicht gerade 2025 gesagt?
Nee, 2021.
2021, Entschuldigung.
Also 2 Monate dann noch, 3 Monate, bis der Rover auch aufsetzt. Mhm. Aber im Orbit sind die dann im Februar auch schon.
Okay.
Es steht nur leider nicht da, wann das ist. Also welcher Februar.
Wir werden sehen. Ja, wir werden es hören. Oder?
Auf jeden Fall.
Wir haben uns ja irgendwo vorgenommen, auch mal zwischendurch wieder drauf zu gucken, irgendwie so auf andere Projekte außerhalb unseres Einflussbereichs.
Ja.
Und da gehören die chinesischen Projekte auf jeden Fall mit dazu, denke ich.
Richtig.
Zumal, das noch so Side Note, ich glaube, Gunter Krebs hatte auch getwittert, dass jetzt irgendwie mal noch eine ich glaube, es hatte jemand an Gunter Krebs getwittert, dass es jetzt eine Webseite gibt, die muss ich nochmal raussuchen, die sich speziell diesen chinesischen Weltraumprojekten widmen soll.
Ah.
Die ist im Aufbau gerade, so wie ich das verstanden habe.
Okay.
Da gucke ich nochmal nach.
Ist ja nicht verkehrt.
Gut. Von hier aus rübergehüpft zu SpaceX?
Ja. Wird auf jeden Fall Sinn machen.
Gut, meine lieben Hörer und Hörer, wir kommen zu unserem nächsten Thema. Wir fangen mal ganz langsam an bei SpaceX und zwar hast du hier den ersten Beitrag unter dem allgemeinen SpaceX-Label mit reingeschmissen, wollte ich schon sagen. Inspiration 4, was ist das?
Ja, das ist eine Mission, die interessierte Menschen in den Orbit bringen soll und
hier.
und somit SpaceX auch jetzt touristenfreundlich macht.
Hm.
Das ist jetzt nur angekündigt, ne? Es gab jetzt, glaube ich, kein spezielles Datum, ab wann es losgehen soll, aber ja, 1. Februar war für die jetzt wichtig, um mal mitzuteilen, Inspiration 4 Mission to Orbit wird es bei SpaceX geben.
Die Plätze an Bord von Inspiration 4 sind 6 Stück möglich. Ärgerlich, habe ich jetzt nicht auf dem Schirm. Jedenfalls 2 davon werden verlost. Das finde ich eine coole Sache. Und zwar ist ja der Flug, also das Geld für den
3 Sitze, oder?
3 Sitze.
Donating 3. 3 Seats.
Okay. In der Headline steht 2.
Okay.
vielleicht sind es 3 Plätze und 2 werden verlost.
Ja, ich versuche das innerhalb der Kürze der Zeit auch rauszubekommen gerade, aber es ist letzten Endes werden Plätze verlost.
Ja. Genau, also in einem Crew Dragon, also in einem, oh Gott, Golem, bitte, in einer Crew Dragon ist Platz für 4 Menschen. Die weiteren Plätze sollen bis Februar feststehen. Also wie ich es verstanden habe, wurde eben dieser Flug von US-Multimillionär Jared Isaacman gekauft, beziehungsweise gebucht. Und zusätzlich zu seinem Platz möchte er die verbleibenden 2 für einen guten Zweck verlosen. Das heißt, die sind bezahlt und die Leute, die sich dafür interessieren, müssen auch nicht die weiteren Plätze bezahlen. Und das Geld, was hier eingespielt wird, ich schaue gerade, soll an das St. Jude's Children's Research Hospital gehen. Die forschen an Behandlung von Krebs bei Kindern und wie gesagt, dieser Herr Isaacman ist Botschafter für das Krankenhaus und möchte jetzt eben eine, ja, das ist im Grunde eine Lotterie, ne? Genau, für einen guten Zweck starten und wenn man dann gewinnt, geht's ins All.
Ja,
Teilnahmebedingungen machen mich ein bisschen traurig, man muss Resident der USA sein.
Ah, dann, das lässt sich doch machen.
Bis wann? Wann ist Einsendungsschluss? Muss ich? ja, sorry, ich habe dich abgewürgt.
Ja, ich habe hier gerade noch gelesen, also 4. Quartal für dieses Jahr soll das tatsächlich auch geplant sein schon.
Mhm.
Falcon 9 Launch.
Hm.
Mal gucken, ob sie die Timeline so einhalten können. Mal sehen.
Ja, irgendwie muss es aber auch schon eine Timeline geben, weil ich gerade lese, dass Inspiration 4 damit unerwartet der erste vollständig privat finanzierte Raumflug sein wird, noch vor Axiom 1.
Mhm.
Und Axiom 1, wir erinnern uns, ist der Flug, den Tom Cruise zur ISS nehmen wird, um einen Spielfilm an Bord der Raumstation zu drehen.
Mhm. Stimmt. Hier sehe ich gerade noch Countdown to Crew Selection. In 24 Tage noch.
Okay.
Bis sie die Crew auswählen.
Das schaffe ich nicht mehr.
Nee, es wird knapp.
Bis dahin schaffe ich es nicht mehr, in die ja, US-Bürger zu werden. SpaceX announced plans to launch Inspiration 4 during the fourth quarter of 2021. Also not earlier than 4. Quartal. Insofern, wenn das dieses Jahr noch was wird, wird das auf jeden Fall eine Aktion, die ich mit großer Begeisterung verfolgen werde.
Mhm.
Also 3 private Astronauten an Bord einer Falcon-Rakete. Das gibt ein dickes Daumen hoch von mir.
Mann, ey, aber das muss auch echt gut gehen, ne? Mann. Na gut, also ich meine, deren Erfolgsquote ist ja schon ziemlich gut, aber stell dir mal vor, das gelingt nicht.
Oh, Scheiße. Ja, gut, aber.
Na gut, das Risiko trägst du halt einfach. Ambitionierter Raumfahrer.
Das fängt ja damit an, wenn ich mich irgendwo hier im Europapark oder Phantasialand, was auch immer ihr bei euch da in der Ecke habt, in eine Achterbahn mit Looping begebe und auch da akzeptiere ich das Risiko im Fall der Fälle, weil ich, keine Ahnung, mein Gewicht nicht korrekt angegeben habe, aus dem Ding rauszufallen oder so. Ja, klar, mit Sicherheit ist ein Raketenflug was anderes als ein Achterbahnritt, aber andererseits komplett eigenfinanziert und just for fun ist es das vielleicht doch nicht.
Ne? Ja, ja, ich würde es auch machen. Also ich meine, wenn man sich die Quote mal anschaut, da kann eigentlich nicht viel schief gehen. Und es ist, ich meine, es ist ja die Dragon-Kapsel, die hat halt auch noch Sicherheitssysteme. Du wirst halt ein bisschen unsanft auf den Boden geschleudert, aber meine Güte, leben tust du dann trotzdem noch, sehr wahrscheinlich.
Und auch wenn das immer so ein, nur so ein Spruch ist in der Regel, aber hier gilt halt auch no risk, no fun, ne?
Ja.
Also ich glaube, der Sinn der Sache liegt ja eben daran, sich todesmutig in gewisser Weise, naja, eigentlich nicht, aber ne, schon mit einer gewissen Nervosität auf eine ganze Menge Treibstoff setzen zu lassen und dann sich mit einigen Gs in einen Orbit zu katapultieren. Ne? Das ist wow. Ich bin auch ein bisschen neidisch, muss ich sagen. Nein, also das wird eine Erfahrung sondergleichen sein. Und je nachdem, was geplant ist an Mission Profile, wie lange die da oben bleiben, dann hat das einiges voraus diesem ganzen New Shepard-Gedöns von Blue Origin. Na, also New Shepard, das ist, glaube ich, auf 6 Minuten, 7 Minuten Schwerelosigkeit ausgelegt. Die gehen gerade so über diese 100-Kilometer-Grenze, die Kerman Line, dass man sich Astronaut nennen darf. Und wenn SpaceX hier mit dieser Inspiration 4 was aus dem Hut zaubert, ein Missionsprofil, das vielleicht einmal eine Umrundung der Erde oder sowas mit einschließt, ich glaube, dann wird das nicht die letzte voll private Mission gewesen sein. Na, gerade wenn der Preis weiter und weiter fällt.
Oh, weißt du, was ich gar nicht auf dem Schirm hatte? Super Bowl. Und da werden die eine richtig fette Werbung schalten.
Was?
Sehe ich hier gerade. Super Bowl Commercial Airs am 7. Februar. Hattest du das auf dem Schirm? Das
Nein. Super Bowl schon wieder? Ja, Super Bowl hatte ich auf dem Schirm. Ist überhaupt nicht mein Interessensbereich.
Ja, aber ich meine, die geile Werbung hat man da schon gesehen.
Wenn die Werbung, zum
Beispiel
ja.
An Audi, haben wir da schon mal drüber gesprochen? Die Audi-Werbung, Mann, die ist doch geil gewesen. Ja. Der Audi A8. Anlehnung an die Raumfahrtgeschichte.
Ja, aber diese direkte Verknüpfung habe ich noch nicht. Super Bowl, auf die Werbung danach habe ich mich bis jetzt auch immer gefreut, aber ich habe noch nicht diese Verknüpfung. Ich freue mich auf den Super Bowl, weil dann wieder teure Werbung kommt.
Ja, die ist einfach immer gut gemacht.
Ja, das stimmt.
Also der Sport an sich ist jetzt nicht so mein Ding. Das ist dann schon wieder eher die Sache für meinen Bruder, der auch American Football spielt, aber naja, da bin ich raus. Ja. Gut, ja.
Ja, gut, aber ich bin super hyped und wenn da noch Werbung kommt, das ist jetzt wann? Super Bowl? Dieses Wochenende,
siebter,
ne?
7. Februar, ja.
Ja, genau. Dann werden wir da nächste Woche nicht drüber sprechen, aber spätestens am 17. werden wir dann mit Sicherheit über Inspiration 4 nochmal ein Wörtchen verlieren.
Ja.
Cool. Kommen wir zum nächsten Thema?
Ja.
Wir kommen zum nächsten Thema und ich habe sogar eine Kapitelmarke gesetzt. Starlink.
Es sind noch wieder Satelliten ausgesetzt worden. 60 an der Zahl. Letztes Mal waren es ja nur 10.
Ja, ich meine auch.
Und diesmal wieder Full Capacity sozusagen.
Jawohl.
Ins All ausgesetzt. Schien auch alles ganz gut gelaufen zu sein. Und wir hatten in der Pre-Show jetzt mal wirklich viel Zeit darauf verbracht, einen aktuellen Stand der verbliebenen Satelliten da oben zu bekommen. Es fiel uns schwer. Deswegen haben wir mal, oder hat der liebe Silas mal einen Tweet rausgehauen, ob es irgendwo einen Live-Tracking gibt, so dass man relativ schnell mal rausfinden kann, wie viele tatsächlich noch oben geblieben sind. Und im Zuge dieser Recherche, in dieser intensiven, ist aufgefallen, dass doch da einige Satelliten schon wieder in der Atmosphäre verglüht sind.
Genau, so mutmaßlich auf jeden Fall. Ich hatte einen Stand nachgeguckt vom 24. November letzten Jahres. Da waren es 905 und da waren es 955 im Orbit und da wurde dann gesagt, nein, es waren 955 gestartete und es wurde gesagt, dass 895 im Orbit sind. Insofern habe ich dann gedacht, gut, wenn wir hier eine Differenz von 60 haben, dann müsste das ja eine Differenz von 60 Satelliten sein, die nicht mehr im Orbit sind, aber schon mal gestartet wurden.
Und das heißt, das könnte ja nur darauf hindeuten, dass die verglüht sind.
Ja.
Und nicht auch da irgendwie darauf hindeuten, dass die inaktiv sind, denn nein, sie sind einfach nicht im Orbit.
Genau. Und leider, wenn man nach der, weiß ich nicht, Total Number of Starlink Satellites oder wie viele Starlink-Satelliten sind im Orbit oder how much Starlink, keine Ahnung. Also wenn man so verschiedene Suchstrings irgendwie durchprobiert, kommt man immer nur auf irgendwelche random Newspaper-Artikel, und ja nicht Newspaper, aber ne, irgendwelche Internetseiten, die News machen. Und
die
da,
aus dem letzten Jahr schon sein können.
Ja, genau. Und da dann mal schreiben, ja, so und so viele Satelliten. Das ist nicht so richtig zufriedenstellend. Das genügt nicht unseren Ansprüchen, weil wir doch ganz gern mal eine tagesaktuelle Zahl hätten. Und insofern habe ich jetzt sogar den Vorsatz gefasst, wenn Gunther mir hier vielleicht sogar weiterhelfen kann, wie man eine, weiß ich nicht, eine PHP-Query an irgendeine Datenbank stellen kann, dann bastel ich da eine Seite für unsere Homepage draus. Die dann halt immer tagesaktuell liefert, wie viele Starlink-Satelliten online sind, weil das kann ja nicht angehen, dass wir da immer nachsuchen, und wir können ja nicht die einzigen sein, die das interessiert.
Ja, das kann ich mir auch nicht vorstellen.
Na?
Also, ich meine, auch international. Ich meine, ich würde das ja verstehen, wir sind in Deutschland irgendwie, aber wir gucken ja auch wirklich überall.
Ja.
Naja, und man, vielleicht kann ja die Community aushelfen, aber wenn es da nichts gibt, dann, Silas, Mensch, würde ich mich über dein Engagement sehr freuen.
Ja. Gut, von hier aus, von Starlink, wir haben, ich glaube, während der letzten Folge schon gesagt, dass wir jetzt der Beta entgegenblicken. Großbritannien war gestartet und hoffen, dass es dann jetzt auch nochmal in Deutschland losgeht.
Ja.
Vive, hatten wir das endlich während der letzten Episode gesagt?
Ja, nee, wollte ich aber auch gerade sagen. Vive hat sich da schon ein Satellitchen, eine Schüssel zusammengekauft.
Genau.
Und sie hat noch nichts gepostet, dass das Ding läuft, oder?
Doch.
Doch,
doch.
Oh, siehst du, dann habe ich das verpasst.
Genau, also das scheint wirklich grenzenlos zu sein. Das scheint nicht irgendwie an geografische Grenzen gebunden zu sein, sondern ich weiß nicht, von welchem Beta-Tester aus Amerika sie das Ding abgestaubt hat. Aber sie sagte, mit zwischenzeitlichen Verbindungsabbrüchen funktioniert das wunderbar. Also wie man es in einer Beta erwarten würde.
Mhm.
Was haben wir als nächstes im Patch stehen?
Wir haben im Patch stehen natürlich das letzte, das große, das spannende, das tolle Thema SpaceX Starship SN9. Das ist das Ding, was dann endlich doch mal geflogen ist, nachdem wir so ein bisschen Trouble hatten. Also nicht wir, aber SpaceX und die FAA. Und auch das Wetter hat, glaube ich, zwischendurch auch mal ein bisschen verrückt gespielt. Zumindest da haben wir da, ich glaube, letzte Woche ziemlich dicke Schwaden gesehen, Nebelschwaden,
oh, ja,
mit einem Flug nicht unbedingt möglich.
Oh, ja.
Aber ich glaube, letzten Endes war die FAA auch da sehr federführend, dass das Starship nicht starten konnte.
Ja, weiß ich. Ja, nein, vielleicht. Wir warten ja auf den Hop von Starship SN9 jetzt seit wie vielen
Monate?
Wochen? Ja, lange.
Also Tim Dodd, also Everyday Astronaut Typ, der hat zwischendurch mal gesagt, dass er jetzt seit anderthalb Monaten da an dem Gelände rumeiert.
Ja, richtig. Also ich kann mich noch erinnern, dass wir ja, Anfang, Mitte Dezember hatten wir den ersten Start, und dann war lange nichts, und dann hieß es irgendwann um Jahresbeginn, ja, wir bereiten uns jetzt langsam auf den Start vor. Und ich meine, wir berichten auch schon seit mittlerweile 3 oder 4 Episoden über SN9, wo wir gesagt haben, jetzt haben wir einen Starttermin und jetzt haben wir einen Not Earlier Than und jetzt geht's bald los. Und es war tatsächlich so, dass es eine ganze Weile gedauert hat, bis SpaceX sich dann auch mal dazu geäußert hat. Und der ursprüngliche Starttermin, den SpaceX dann offiziell ohne Flurfunk bekannt gegeben war, das war dann, glaube ich, dieser Montag. Ne?
Das kann sein. Das weiß ich nicht ganz genau.
Ich meine, es war dieser Montag.
Okay.
Und da hatten wir im Grunde schon mehrmals wegen schlechten Wetters gescrubbt und wegen Static, also es waren ja auch nicht Static Fires, sondern wie nennt man das? Aborts, ne? Launch Aborts hatten wir ja auch. Dass eben das Triebwerk kurz vorm Angehen war und dann festgestellt hat, oh nein, hier ist was außerhalb meiner Parameter, Error abschalten. Und insofern für den 25. war es geplant. Das, ja, ich meine, es war Montag. Und dann kam eben, wie du das gerade schon sagtest, was aber im Grunde nicht der Hauptgrund für diese ewig lange Verzögerung war, würde ich jetzt mal so ausdrücken wollen, Trouble mit der FAA. Oder wir haben uns gefragt, ist SpaceX mit der FAA im Clinch? Wer ist überhaupt diese FAA?
Ja. FAA ist eine Kontrollaufsichtsbehörde, Federal Avionics oder Aviation Agency. ist das Agency? Müsste ich nochmal fix nachgucken. Jedenfalls hat die gesagt, Mann, da sind doch einige Sicherheitsbedenken, die wir nicht ausgeräumt sehen. Von daher müssen wir den Start doch auch scrappen. Und das haben die von sich aus sozusagen getan. Die haben jetzt nicht irgendwie groß mit SpaceX geschnackt und gequatscht. Und SpaceX hat dann gesagt, nee, wir müssen uns da noch ein bisschen zurückhalten, sondern die FAA, Federal Aviation Administration, hat von sich aus gesagt, dass das so nicht geht. Und dass sie den Flug dann auch zurückstellen müssen, um bestimmte Fragen noch zu klären.
Ich fand das eigentlich gar nicht verkehrt, dass den Beobachtern von diesen ganzen Starts und Landungen und versuchten Starts und missglückten Landungen, dass uns auch in gewisser Weise mal wieder vor Augen gehalten wird, dass das Ganze nicht einfach nur ja, irgendein rechtsfreier Raum ist, in dem diese Tests stattfinden. Also, dass ich jetzt nicht irgendwie, wenn ich ein großes, keine Ahnung, ich kaufe von irgendeinem Bauer ein großes Grundstück mit Acker, dann kann ich da nicht einfach eine Raketenbasis bauen und anfangen, Raumfahrzeuge zu starten.
Ja.
Und auch in den USA nicht. sondern es gibt eben die FAA, die dafür zuständig ist, diese Flugaktivitäten zu kontrollieren und die Tests, die SpaceX in aller Öffentlichkeit absolviert, stehen eben unter Regularien, die von der FAA so publiziert werden und auch dann durchgesetzt werden. Und wir haben ja den großen Unterschied, dass eben SpaceX nicht hingeht und hinter verschlossenen Türen irgendwie so lange Triebwerke am Boden testen, bis die absolut, bis auf, keine Ahnung, wenige Punkt, Komma, ne, also wenige 0,% an Fehlern runtergebrochen sind, dass sie auf jeden Fall beim ersten Start, beim ersten Jungfernflug dann auch funktionieren, sondern das ist im Grunde Prototyping, was die hier machen mit Raketen. Und ich kann verstehen, wenn SpaceX sich hier in seiner Geschwindigkeit ein bisschen eingeschränkt sieht. Andererseits finde ich es gar nicht verkehrt, dass man sieht, dass das in gewisser Weise reguliert ist und da jemand ein Auge drauf hat, dass die nicht zu schnell werden und hinterher sich jemand bei weh tut.
Mhm. Ja, genau. Scott Manley hatte das in seinem letzten Video auch mal erwähnt, dass die Explosion, die bei SN8 auch stattgefunden hat, dass man mit der Explosion wohl gar nicht so gerechnet hat, dass das so ausgeprägt sein wird, weshalb man da jetzt nochmal genauer drauf geschaut hat und das wohl auch so der Grund für die FAA war, das nochmal im Detail sich anzugucken und zu gucken, wie man bestimmte Dinge jetzt besser machen kann, damit auch keiner verletzt wird.
Genau. Auf Twitter war ja immer wieder, als diese Verzögerung kursierte, die Rede von einem Weaver und ich habe mich mal gefragt, meine Güte, was ist dieser Weaver, über den hier immer alle reden? Und das ist im Grunde das, haben wir das Scott Manley wieder nicht drin?
Bin aber gerade dabei,
okay. Das ist ja im Grunde dieser Weaver, auf den wir alle gewartet haben. Und da geht es im Grunde um genau das, was wir in dem Video von Scott Manley gehört haben, dass die Explosion, die bei der bei der missglückten Landung von SN8 passiert ist, so einen Umfang hatte, dass weder SpaceX noch die FAA damit gerechnet haben. Und als dann SN9 starten sollte, hat SpaceX gesagt, ja gut, wir hatten ursprünglich genauso beantragt wie für SN8, das hat ja nicht gereicht. Also, liebe FAA, wir würden jetzt gerne von euch auf dem kurzen Dienstweg gewissermaßen einmal das Okay haben, dass die Explosion bei SN9 möglicherweise größer wird. Und da ist die FAA eben hingegangen und hat gesagt, nee, also auf dem kurzen Dienstweg, so lieb wir euch haben, eben nicht. Wir prüfen das jetzt ganz normal und wenn wir der Meinung sind, dass eine größere Explosion mit, weiß ich nicht, zusätzlichen Sicherheitsmargen, keine Ahnung, ne, noch mehr absperren, noch mehr evakuieren, was weiß ich, in Ordnung ist, dann geben wir euch das Go. Und dieses Go hatten wir dann gestern, ne?
Mhm. Ja. Richtig.
Jetzt kann man vielleicht vorwegnehmen, hat es geklappt?
Ja, also Es sind auf jeden Fall ziemlich viele Telemetriedaten wieder aufgenommen worden und das ist ja auch so das große Ziel, aus dem Flugprofil auch viel zu lernen, aber wirklich landen, würde ich nicht sagen, dass das geklappt hat. Das war eine große, sehr große Explosion. Das Starship ist auch mit erhöhter Geschwindigkeit oder höherer Geschwindigkeit als beim ersten Mal in den Boden gerammt. Ja. Aber doch genau, also ziemlich genau über der eigentlich vorgesehenen Landeplattform, aber halt nicht stehend, sondern in Einzelteilen liegend.
Genau. Im Grunde hat fast alles so geklappt wie bei SN8, nur zum Schluss ein bisschen weniger, wo SN8 im Grunde nur unsanft senkrecht gelandet ist, war SN9 noch nicht senkrecht.
Mhm.
Und wir hatten zum Ende hin wieder den wunderbaren Engine Rich Exhaust. Also das Triebwerk hat sich auch hier wieder selbst verdaut, was dazu ich glaube, das schrieb auch Gunter Krebs, ich weiß es gar nicht. Er schrieb auch bei Twitter, hey SpaceX, wie wär's, wenn ihr statt Triebwerksteile Treibstoff hinten raus feuert? Das könnte dafür sorgen, dass es ein bisschen mehr Schub gibt.
Wobei das so ein bisschen kontrovers ist. Ne? Also Scott Manley hat in seinem Video zum Beispiel gesagt, dass das jetzt keine Triebwerksteile sein könnten, sondern von der Isolation ein paar Teile und auch eine typische Farbe für so ein Triebwerksauffressen oder dass das Triebwerk sich selbst auffrisst, war jetzt auch nicht zu sehen, wie beim SN8.
SN8, ja.
Ja, aber ich glaube, da sitzen jetzt gerade ziemlich viele Leute davor und analysieren das sehr detailliert.
Oh, das ist eine Steilvorlage.
Ja. Ich bin da nicht derjenige, der das irgendwie gut einschätzen könnte, was da jetzt tatsächlich mit diesem Triebwerk passiert ist. Keine Ahnung.
Nein, aber dafür haben wir selbstverständlich auch die FAA, weil mit der Einschränkung, dass der Start von SN9 warten musste, bis er starten darf, um eben diese Erlaubnis zu kriegen, auch explosiver auf dem Boden aufkommen zu dürfen, hat die FAA nun eine Untersuchung eingeleitet, die sich mit der fehlgeschlagenen Landung von SN9 beschäftigt. Das hängt damit zusammen, das ist ein ganz interessanter Passus, also es ist wirklich offiziell festgeschrieben, das war mir vorher gar nicht so bewusst, aber meine Güte, vielleicht ergibt es Sinn. Wenn ein Fluggerät, das eben vorsieht zu landen, zerstört wird und dabei Personenschaden entsteht oder ein Sachschaden von mehr als $25.000, dann ist die FAA mit an Bord und ermittelt gemeinsam mit dem Hersteller dieser Rakete oder besser vereinfacht gesagt dieses Fluggeräts, wenn man ganz allgemein haben will, wo denn die Ursache lag. Und insofern, ne, ich finde, hier sieht man dann wieder so die Regulators Perspective, kann man gut finden oder auch nicht. Aber dass hier dann auch die FAA drin hängt, wie sie so schön selbst sagen, um das Starship Schritt für Schritt besser und sicherer zu machen.
Ja, aber auch ein wichtiger Punkt hierbei, dass es ja dann die Daten oder die Informationen, die dann da gewonnen werden, auch öffentlich zur Verfügung gestellt werden.
Genau.
Damit andere dann davon auch oder daraus auch lernen können.
Genau. Das heißt, die Leute, die unter Umständen auf Twitter irgendwie auf der FAA rumgehackt haben und gesagt haben, warum delayt ihr hier den Start? Wenn hopp, wann geht's los? Könnt ihr nicht hier irgendwie kurze 15 machen? Die könnten genauso gut im Grunde davon profitieren, wenn dann am Ende diese FAA-Investigation veröffentlicht wird und man dann wirklich einen guten Einblick davon bekommt, was da jetzt schiefgelaufen ist. Ne? Mhm. Das ist ja, ich finde, da bin ich dann immer doch dankbarer, wenn man so den Gesamtkontext einordnen kann, statt, weiß ich nicht, jetzt hier da sich daran zu mokieren, dass das irgendwie um ein paar Tage nach hinten verschoben wird. Mhm. Meine Güte. No.
Ja, Elon Musk hat sich ja selber dazu auch gemeldet, als es dann klar war, dass die FAA den Flug gescrubbt hat und hat das doch recht deutlich klar gemacht, dass er mit den Regularien, die dort existieren, auch nicht einverstanden ist,
genau,
weil die einfach zu altbacken sind und eher auf die Raketen abzielen, die ja irgendwie nur 2-3 Mal im Jahr gestartet werden. Und er hat dabei hier ja vor, wesentlich häufiger zu fliegen, also müssen da irgendwie die Regularien werden vereinfacht und verbessert werden. Und da hattest du noch einen Hinweis, was da jetzt eigentlich mit der FAA in nächster Zeit passieren wird. Das hatte ich nämlich auch noch so gar nicht auf dem Schirm.
Ja, genau. Also es war so, dass Tim Dodd, The Everyday Astronaut, sehr deutliche Worte auch für die Leute gefunden haben, die sich dann im Grunde Elon angeschlossen haben. Im Grunde ist das ja immer so ein bisschen, also egal was Elon auf Twitter macht, da hängen sich ganz viele Leute irgendwie dran und machen mit. Also sei es hier, wir hatten jetzt auch in dem Zusammenhang, wir hatten ja jetzt auch hier diese GameStop-Aktiengeschichte in der letzten Woche oder jetzt gerade habe ich wieder gelesen, weil Elon in den letzten Stunden, Tagen mehrere Tweets über den Dogecoin abgesetzt hat. Habe ich schon gesagt, dass es Tweets waren? Tweets über den Dogecoin abgesetzt hat. Ist jetzt der Dogecoin wieder irgendwie 30 oder 50% nach oben geschossen? Und wenn Elon sich an die FAA wendet und sagt, hey, wie doof ist denn das und das, dann schließen sich da ganz viele an. However, Tim Dodd hat gesagt, er findet das nicht cool. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass die FAA ja schon im Dezember ein neues Regularium veröffentlicht hat, das sich eben genau mit dieser Problematik auseinandersetzt. Ich zitiere gerade einmal zumindest den Titel. Und zwar Streamlined Launch Regulations, beziehungsweise Launch and Reentry Regulations. Es geht darum, dass eben ein wesentlich effizienterer Prozess gefunden werden soll, ein wesentlich vereinfachter Prozess, der dann auch schneller abläuft, eben für Unternehmen, die häufig Raketen starten und dann auch wieder landen. Da werden also SpaceX und Rocket Lab in näherer Zukunft von profitieren, weil Rocket Lab ja auch ich würde schon sagen kurzfristig, nicht mehr mittelfristig, auch Reuse plant. Und das Problem ist aber, dass die zwar schon publiziert sind, diese Regulations, aber es wird eine Frist von 90 Tagen vorgesehen, bevor die dann auch in Kraft treten. Ich denke, das hat auch einfach ganz simple Demokratieprozessgründe, dass man eben hier notfalls noch intervenieren könnte, ohne dass diese Regulations schon tatsächlich in Kraft getreten sind. Also nicht, dass die FAA sagt, so, wir haben das jetzt hier reguliert und wir haben die veröffentlicht und jetzt gelten die und dann stellt man fest, oh verdammt, wir konnten da vorher gar nicht reingucken, was steht dann da für ein Schmuh drin? Und insofern dürfte es jetzt in den nächsten Tagen und Wochen, 90 Tage, ich hatte 11, da hatte ich glaube ich gesagt, ne? Space News, ich gucke gerade nochmal kurz rein. Search December. Finde ich nicht. Ich meine, es war der 11. Dezember.
Ja. Bin ich mir jetzt auch nicht ganz sicher.
Dass die veröffentlicht wurden und entsprechend 90 Tage dürfte das jetzt eigentlich fast in den nächsten Tagen soweit sein, dass die dann auch in Kraft treten. Und dann muss man natürlich gucken, wie die sich auswirken. Ne?
Ja.
Ach nee. Hattest du ach, Quatsch. In den nächsten Tagen. Ist ja Quatsch. Sind ja 90 Tage. Ich war jetzt bei anderthalb Monaten. Das sind ja 3 Monate. Es sind ja 3 Monate.
Und 11. Dezember ist richtig?
Ich meine, das ist
okay,
das.
Lass es Dezember sein, ja, dann ist genau. Es auf jeden Fall März erst.
Genau, lass es Mitte Dezember sein. Genau, dann ist es irgendwann Mitte März, dass sie dann tatsächlich in Kraft treten. Insofern dann doch noch ein Weilchen raus. Genau, warum auch immer ich, wie bringe ich denn 90? 90 Minuten sind 1,5 Stunden, so, ne?
Okay.
Genau, aber 90 Tage sind nicht 1,5 Monate. Ja. Sehr schön. Dann treten die irgendwann Mitte März in Kraft und dann muss man halt gucken, wie die sich eben dieses Streamlining des Prozesses sich dann auf die Starts von Spaceship auswirkt. Oder überhaupt. Wir hatten mit Starlink, das hatten wir gar nicht so als Besonderheit herausgehoben, ja auch, ich glaube, den schnellsten Turnaround seit ever. Ich glaube, 27 Tage waren das, ne? Oder ist es jetzt der kommt? Ich hatte gestern getwittert. Ich hatte getwittert. Also insofern war das jetzt der letzte Starlink-Start. Da hatten wir das ist ein Tempo, das macht so schnell keiner nach. Gut. Dann.
Das wird immer schneller bei denen. Naja, die haben ja auch was Großes vor. Die wollen das ja ordentlich auf die Reihe kriegen. Ja.
Jo. Ich gucke aber gerade noch mal kurz rein. Die Zeit haben wir nämlich heute tatsächlich. Mhm. Wir haben jetzt gerade nämlich noch ein bisschen Luft. Ich gucke gerade mal kurz in die Launches. Starlink 18. Und zwar war das Falcon 9 Block 5 mit einem Dash 5 hinten. Also der ist zum 5. Mal geflogen gestern und tatsächlich eine 27 Tage Turnaround Time. Damit schlägt dieser Booster den von Transporter One, da hatten wir ja auch eine ganze Reihe Firsts, ne? Der hatte nämlich eine 49 Tage Turnaround, das war damals glaube ich schon das fixeste.
Mhm.
Und insofern kann es sein, nee, 38-Day Turnaround. Also ich würde mal vermuten, also Transporter One war nicht der schnellste damals, aber ich würde mal so vermuten, dass sie sich vielleicht übers Jahr gesehen wirklich bei so einer 30-Tage-Turnaround-Time einpendeln. Und das ist schon wirklich abartig schnell.
Der nächste Start steht ja auch schon wieder für morgen an.
Jo, 2 Starlink in einer Woche.
Ja.
Einer wurde delayed, insofern fallen die jetzt so kurz zusammen. Mhm. Aber das ist auch so eine Sache. Meine Güte, ich muss mir unbedingt mal eine gute Datenbank raussuchen, wo man Queries reinschießen kann. Weil ich habe keine Lust, von Hand zu zählen. Mich würde interessieren, mich würde auch sowas interessieren, wie viele Starlink-Starts haben wir dann im Jahr 2020 gehabt, im Jahr 2021 gehabt?
Mhm.
Starlink ist einfach eine Konstellation, die hat eine Größe. Ich glaube, da lohnt es sich mal so einen Langzeitblick drauf zu richten.
Hm.
No?
Bei Wikipedia kannst du halt auch immer nachgucken, welche Starts da waren. Aber das so mal schnell auf einen Blick ist das dann auch nicht. Da musst du dann auch erstmal wieder zählen und gucken, wie viele tatsächlich jetzt insgesamt waren.
Ja, vor allem, wenn ich so eine Orbit-Datenbank, wenn ich da eine Query reinschießen kann, wie viele das jetzt aktuell im Orbit sind, weil ja das ist ja auf dieses Orbit-Tracking, dann weiß ich halt immer noch nicht gut, wie haben sie denn so die Kadenz erhöht? Hm. Ne? Also, dass sie quasi im ersten Quartal haben sie nur 60 Stück, weil das der einzige Start war und da mussten sie ganz viel evaluieren. Und im zweiten Quartal haben sie dann schon 3 Starts gehabt und im vierten Quartal haben sie dann 5 Starts. Und ne, also das, wenn wir jetzt mehr und mehr sehen, dass die vielleicht in einem Monat dann irgendwie 4 Starts mit Starlink oder sowas haben, weil die müssen ja einfach mal fertig werden mit der Konstellation. Mhm. Na, und wenn ich da, weiß ich nicht, wenn ich da einen fünfstellige Anzahl an Satelliten plane, dann muss ich irgendwann richtig Knallgas geben. Ne?
Ja.
Und das dann mal in so einem Graphen zu sehen, dann bei Ben Sullins Free the Data, ne, das würde ich gerne mal sehen.
Ja. Ja, definitiv.
Cool. Ich glaube, wir sind ziemlich durch, oder?
Ja, also Padlet haben wir ausgeräumt sozusagen, all das, was wir jetzt eingetragen hatten, wobei man sagen muss, so viel war das jetzt gar nicht, aber wir haben halt jedem einzelnen Thema mal etwas mehr Zeit gewidmet.
Genau.
Ich glaube, wir hätten in der Suche wahrscheinlich auch noch mehr finden können, aber muss ja auch nicht immer sein.
Ja. Vielleicht belassen wir es dann auch in dieser Woche dabei. Ich hatte kurz überlegt, ob wir noch einmal so irgendwie drauf zu sprechen kommen, was wir denn von den neuen Models halten, aber mit Blick auf die Uhr, wir haben jetzt noch 6 Minuten in unserem Kontingent hier. Für diese Woche ergibt es, glaube ich, wenig Sinn, dann können wir es vielleicht einfach mal so lassen, oder?
Mhm. Wäre ich dafür.
Wäre ich auch. Gut, mein Lieber, dann muss ich jetzt wirklich ungewohnt einmal hier durch die Gegend klicken, weil ich jetzt noch nicht
noch nicht darauf vorbereitet warst, doch so schnell
abzumoderieren.
Genau. Dass ich dachte, du hast das immer im Kopf.
Echt jetzt?
Na Quatsch, nein.
Nein, gut. Dafür ist es dann noch zu gleichförmig.
Ja.
Bei der Anmoderation gebe ich mir noch Mühe, aber ich denke, unsere Hörerinnen und Hörer sind vielleicht auch bei der Abmoderation schon ein bisschen müde und freuen sich dann auf etwas Gewohntes, auf ein wiederkehrendes Element, das sich über alle Episoden hinwegzieht und einen Wiedererkennungswert zu unserem Podcast leistet.
Am Ende, genau.
Meine lieben Hörerinnen und Hörer und Kinderinnen und Kinder und sowieso alle, die interessiert zugehört haben. Wir würden uns wirklich riesig freuen, wenn ihr dieses Projekt als gehaltvollen Beitrag zur deutschsprachigen Technik, Tesla und Space Community seht. Wenn dem so ist, schickt uns doch gern Feedback an post@elontime.de, folgt dem Podcast auf Twitter oder lasst uns ein paar Sternchen bei iTunes da. Solltet ihr Kenntnis von irgendwelchen verlässlichen Zahlen zu SpaceX Starlink Starts haben, inklusive Satellitenzahlen, dann immer her damit. Das wird uns wirklich riesig weiterhelfen und das wäre mindestens eine namentliche Erwähnung, wenn gewünscht, in der kommenden Episode wert. Sollte euch etwas nicht gefallen haben, freuen wir uns selbstverständlich auch über konstruktive Kritik an die genannten Kanäle. Das Gebimmel war, glaube ich, unser Signal.
Ich glaube auch.
Ich wünsche unseren Hörerinnen und Hörern einen wunderbaren Start in diese ja hoffentlich einigermaßen nasskalte Wochenende.
Glaubst du, unsere Hörer hören das noch vor dem Wochenende?
Ich würde es gern morgen raushaben.
Naja, guck an. Gut. Dann sei es den lieben Hörerinnen und Hörern sehr gewünscht. Ein schönes Wochenende auch von mir.
Also morgen ist Freitag. Also ne, wir haben, das ist jetzt ja. Kontext, also für die, die noch wissen, dass wir am Donnerstag heute aufnehmen, morgen ist Freitag, das ist kurzfristig, aber ich denke, ich werde mich da morgen früh ganz frisch dran setzen und das dann eben schnell fertig schneiden. Wir haben ja eine super effiziente Pipeline erarbeitet, finde ich, mit der wir unsere Episoden dann auch fix und mit ja nicht allzu großem Aufwand dann auch rausgehauen kriegen.
Ja.
Cool.
Okay.
Mein Lieber, wir hören uns dann in 2 Wochen wieder und ja, ich wünsche dir was.
Ich dir auch. Mach's gut. Bis dann in 2 Wochen.
Jo, ciao.
Tschüss.